SRF 3 Fokus.
Einen schönen Montagabend wünscht Dominik Diller. Früher war es die Kirche, heute ist es die Wissenschaft, sind es die Medien, die Psychologie, die uns die grossen Fragen vom Leben beantworten will. Und die Gefahr besteht, dass wir in dieser Coaching-, Casting- und Therapiewelt das echte Leben verpassen. Das behauptet der Manfred Lütz, Arzt, Theologe, Schriftsteller. In seinem neuesten Buch mit dem Titel «Bluff» warnt er vor falschen Welten, die uns das echte Leben vorgaukeln. Manfred Lütz, ich wechsle jetzt natürlich auf Hochdeutsch, weil ich Ihren fragenden Blick ein bisschen auch gesehen habe. Sie haben, glaube ich, nicht allzu viel verstanden.
Ich habe geahnt, was Sie gesagt haben.
Genau. Wir sind laut Ihrem neuen Buch umgeben von Fälschern, von Blöffern. Wo sind Sie denn heute unserer gefälschten Welt schon begegnet? Sie kommen direkt vom Flughafen. Wo wurden Sie heute schon betrogen?
Also das hat der Verlag am Anfang gesagt. Ich würde in meinem Buch, dieses Buch Bluff, die Fälschung der Welt, dauernd von Blöffern und Fälschern sprechen. Das stimmt überhaupt nicht. Sinn des Buches ist eigentlich, uns alle etwas sensibel zu machen dafür, dass wir heute alle in künstlichen Welten leben, und zwar unvermeidlich in künstlichen Welten leben. Und das ist auch gar nicht schlecht, das sind nützliche Welten, aber wenn wir nur noch in diesen Welten leben, dann verpassen wir nachher unser eigentliches Leben, und das ist vergleichsweise kurz, und das wäre doch Pech.
Sie sind heute mit dem Flugzeug von Köln nach Zürich geflogen. Die Flight Attendant, die Ihnen ein eisiges Lächeln schenkt, ein falsches Lächeln, das ist so eine falsche Welt.
Ja gut, also wenn ich nur in so Service-Welten leben würde, dann würde ich tatsächlich nicht wirklich existenziell leben. Und ich finde wichtig, also auch wenn man reist, mir ist letztlich passiert, da bin ich umgestiegen an einem Bahnhof und war in der Bahnhofsbuchhandlung, und dann kam ein älterer Herr, 80 Jahre vielleicht, auf mich zu und sagte, er hätte mich im Fernsehen gesehen, und er sei ehemaliger Lehrer, und er sei so gerne Lehrer gewesen und habe gerade noch seine Schüler, seine ehemaligen getroffen. Also ein ganz lebendiger Mensch, und wir haben uns so 5 Minuten unterhalten, länger war das wahrscheinlich nicht. Ich habe den vorher nie gesehen, ich habe den nachher nicht gesehen. Und das war wahrscheinlich existenziell das Wichtigste an dem ganzen Tag. Aber wenn ich jetzt denken würde, der hat mich nur gestört, aufs Gleis zu kommen. Ja, das ist eine Störung gewesen in meinen Routinen, die ich habe. Dann würde ich auch Gefahr laufen, glaube ich, mein Leben zu verpassen. Und dieses Buch Bluff versucht, ein bisschen zu ermutigen, aufmerksam zu sein darauf, dass wir dass das die eigentlich wichtigen Momente im Leben sind und nicht, ob ich pünktlich den Zug bekomme.
Es gibt ja auch die kleinen Bluffs, die kleinen Notlügen, die kleinen Kniffs, zum Beispiel beim Bewerbungsgespräch, dass man sich ein bisschen gescheiter, ein bisschen schöner, vielleicht ein bisschen jünger macht, als man eigentlich ist. Würden Sie auch sofort verbieten?
Nee, ich würde das nicht verbieten, also so streng bin ich da gar nicht. Aber nicht alle Deutschen sind Steinbrücks, muss man dazu vielleicht sagen, hier in der Schweiz. Aber ich war mal mit so einer Coacherin in so einer Talkshow. Das war eine ganz attraktive Rechtsanwältin, die hatte nicht mehr genug Geld verdient mit Rechtsanwalt sein und hat dann Coaching gemacht. Und die erzählte so, dass sie für Bewerbungsgespräche Leute coache. Und als ich mir das so anhörte, habe ich irgendwann so unterbrochen, habe gesagt, hören Sie mal, jemanden, den Sie gecoacht haben, den würde ich nie einstellen. Da war die natürlich geschockt bei einer Live-Sendung. Und da habe ich gesagt, ja, hören Sie mal, Sie machen erstmal Bewerbungstraining. Da bringen Sie den Leuten bei, dass sie nicht mit verschränkten Armen da sitzen, dass Frauen nicht mit kurzem Röckchen kommen, dass man nicht den Chef dauernd unterbricht und dass man vielleicht das rechte Bein über das linke schlägt. 2 Wochen später machen Sie ein Training für die Chefs und sagen, achten Sie bitte darauf, dass der Bewerber nicht mit verschränkten Armen, kurzes Röckchen und so weiter. 2 Wochen darauf treffen die beiden sich. Ja, das ist doch Kabarett. Da treffen sich 2 Leute, die nach ihren Regieanweisungen sich was Künstliches vorspielen und sich gar nicht kennenlernen. Ich habe nur 1/2 Stunde Zeit für ein Bewerbungsgespräch. Ich möchte doch den Menschen kennenlernen. Und wenn während eines Bewerbungsgesprächs jemand in der Nase bohrt, jemand mir dauernd ins Wort fällt, das Hemd raushängen hat, aber übersprühend geistreich ist und Menschen gerne mag, ich bin Chef eines großen psychiatrischen Krankenhauses, also wenn er sich in Psychiatrie auskennt und Patienten gerne mag, dann werde ich den einstellen. Und das Nasebohren werde ich dem irgendwie abgewöhnt kriegen, und zu Wort werde ich irgendwann mal selber kommen.
Ein Plädoyer auch für das echte Leben, für Echtheit, Authentizität.
Ja,
oder?
Das Leben ist kurz, ich habe nicht Zeit, dauernd Theater zu spielen. Man geht mal ins Theater, das ist auch schön, aber
Sie
dann geht man wieder raus.
Theater. Sie spielen ja auch Kabarett, da kommen wir dann später noch drauf.
Ja, ja.
Aber was tun wir beide denn jetzt hier, wir zwei?
Das ist ja
auch eine inszenierte Realität.
Ja, ja. Wir
geben uns gescheiter, als wir sind vielleicht.
Ja, und die Leute, die uns zuhören, denken, sie hätten eine Beziehung mit uns, die sie in Wirklichkeit ja gar nicht haben. Sie haben mit den Gedanken, die wir hier äußern, eine Beziehung, aber nicht existenziell mit uns als Menschen. Und das ist ja auch ein Problem, wenn ein Medienmensch denkt, die ganzen Leute lieben ihn wirklich, ja. Da muss er bald mal zum Psychiater, ja. Also die lieben ihn ja nicht wirklich, sondern die lieben die Rolle, die er spielt, die Art und Weise, wie er auftritt und so etwas. Das heißt, man darf nicht diese Kunstwelt der Medien mit der existenziellen Welt verwechseln. Mein Buch sollte vorgestellt werden in Berlin von Frank Schirmerer, Herausgeber der FAZ, und von Harpe Kerkeling. Und das ging aber nicht. Harpe Kerkeling ist mal wieder weg. Der hat ja dieses tolle Buch geschrieben, Ich bin dann mal weg. Eine Auszeit genommen mal wieder. Das heißt, der möchte nicht, wenn er nachher auf sein Leben zurückblickt, denken müssen, ich habe nur auf der Bühne gelebt. Er möchte auch wirklich gelebt haben. Und zum Beispiel Emil Steinberger war ich ein Fan von, ja. Der hat auch irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss, ich möchte mein Leben nicht nur in der Kunstwelt der Bühne zubringen.
Mhm. Jetzt sind natürlich nicht alle Harpe Kerkeling oder Emil Steinberger. Es gibt auch den ganz einfachen Arbeiter, die Sekretärin. Was ist denn, wenn das echte Leben für die manchmal einfach zu langweilig oder vielleicht auch zu traurig, zu hart ist und wir uns deshalb in diese Parallelwelten flüchten wollen oder uns belügen lassen wollen?
Ja, also das ist eine sehr wichtige Frage, denn mir geht es natürlich überhaupt nicht darum, Medien zu beschimpfen. Ja, wir sitzen ja selbst in einem Medium. Ich finde das immer lustig, wenn Leute in Talkshows sitzen und die Medien beschimpfen. Die sitzen ja in einem Medium. Das heißt, auch ich hänge mal vor der Glotze ab. Ja, auch ich höre Radio. Ich kann nur jedem Radiohörer empfehlen, dringend Radio zu hören. Das ist doch unterhaltsam und schön. Und man kann nicht von morgens bis abends existenzschwanger durch die Gegend laufen. Mhm. Das ist ja logisch. Worum es in dem Buch Bluff geht, ist, dass man aber wenigstens diese kurzen Momente, die es im Leben gibt, oder die kurzen Phasen wertschätzt und dass man da mal hinguckt und sich vielleicht ein bisschen mehr von dieser Zeit gönnt.
Sie sind Psychiater, Sie sind Arzt, Sie sind Theologe, Sie schreiben ganz viele Bücher, Sie sind aber auch verheiratet, Sie sind Vater von zwei Kindern. In welchem von all diesen Tätigkeitsfeldern, die ich jetzt da aufgelistet habe, wird denn am meisten getrickst und geblufft? Ist das im Privatleben? Ist es in den Geisteswissenschaften, wo Sie zu Hause sind? Oder ist es doch in der Kirche?
Also ich hoffe, in meinem Privatleben wird nicht geblufft. Und natürlich ab und zu spielt meine Tochter mir mal irgendwas vor, wenn es um irgendeine Genehmigung für irgendwas geht. Aber das kriegt man dann schnell raus, wenn man sich ganz gut kennt. Aber zum Beispiel eine Kunstwelt, ich meine, nicht eine Fälschung, aber eine Kunstwelt ist die psychiatrische Welt, in der ich lebe. Mhm. Ich habe natürlich keine wirklich existenziellen Beziehungen mit meinen Patienten. Das wäre Missbrauch von Patienten, wenn da Liebesbeziehungen entstehen würden. Sondern Psychiatrie, Psychotherapie, wenn sie seriös gemacht wird, ist eine zeitlich begrenzte Beziehung auf Zeit für Geld. Und das ist keine existenzielle Beziehung. Und im besten Fall können wir mit unseren Methoden sehr gut Menschen helfen. Depressionen behandeln, schwere Störungen behandeln. Das können wir sehr erfolgreich. Aber das ist etwas Künstliches, eine künstliche Form und eine kunstvolle im besten Falle. Eine kunstvolle Form der Kommunikation. Aber wenn man sozusagen seinen Patienten sein ganzes Ego noch anbietet, zusätzlich zur Therapie, dann missbraucht man Patienten und das ist eine Grenzüberschreitung.
Wir haben ja jetzt verschiedene dieser künstlichen Welten, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, schon ein bisschen angetippt. Ich möchte jetzt das Ganze auch ein bisschen detaillierter anschauen. Sie beschreiben zum Beispiel eben grundsätzlich die Wissenschaftsgläubigkeit als gefährlich oder Sie schätzen sie als gefährlich ein. Weshalb?
Also ich glaube, es gibt Menschen, für die ist die Welt das, was die Wissenschaft beschreibt und nur das. Und das ist ein Problem, das ist dann so eine Ersatzreligion. Das sind nicht die großen Naturwissenschaftler. Der Physiknobelpreisträger, der liebt seine Frau, aber das hat er nicht physikalisch erkannt. Aber das ist für ihn eigentlich existenziell wichtig. Und wenn der auf dem Sterbebett liegt, dann denkt er wahrscheinlich nicht an seine letzte physikalische Formel, sondern an die Liebe zu seiner Frau.
Also Sie sagen da zum Beispiel, eine alte Mutter oder eine Großmutter, ein altes Mütterchen aus der Eifel, glaube ich, schreiben Sie, versteht mehr vom Leben als eben dieser Physiker. Der sein Leben lang nach etwas geforscht hat.
Ja, als wir Psychotherapeuten auch, ja. Also es gibt ja manche Leute, die kommen zu uns, die wollen das Glück des Lebens beim Psychotherapeuten erleben. Und das geht überhaupt nicht, weil Psychotherapeuten eben viel weniger Lebenserfahrung haben als ein altes Mütterchen hier aus dem Berner Oberland.
Sie sind Psychotherapeuten und
ja, aber ich habe doch weniger Lebenserfahrung. Ich habe doch keine will ich nicht sagen, aber ich habe doch weniger Lebenserfahrung als ein altes Mütterchen aus dem Berner Oberland. Weshalb? Ich habe Abitur gemacht, ich habe dann studiert, viele dicke Bücher gelesen
das ist doch
und verbringe jahrelang mit gestörten Menschen in kleinen hässlichen Zimmern. Da haben Sie keine Lebenserfahrung, ja? Ein altes Mütterchen aus dem Berner Oberland, dessen Sohn ist vielleicht schon gestorben, das hat eine Krebserkrankung hinter sich. Diese Frau hat erlebt erlebt, was eben auch Schicksalsschläge sind und hat die bewältigt. Und bei so einer Frau kann jemand, der selbst Schicksalsschläge erlitten hat, möglicherweise viel eher einen guten Rat bekommen, als bei einem jungen Psychotherapeuten, der nur ein paar Methödchen auswendig gelernt hat.
Aber das ist ja eigentlich dann auch so eine Art Bankrotterklärung an die Forschung. Es ist die Glorifizierung des Durchschnitts,
Nein, gar nicht. Nein, das ist eigentlich seriöse Forschung. Also seriöse Wissenschaft ist eine Wissenschaft, die nicht behauptet, wir können den Sinn des Lebens produzieren. Wir wissen, was Liebe ist. Wir wissen, was Gut und Böse ist. Sondern wir wissen, was Atome sind. Wir wissen naturwissenschaftlich, was Pflanzen, was Tiere sind. Wir können das alles messen. Wir können das Weltall ausmessen. All das, das ist seriös. Und ein Psychotherapeut, der behauptet, er kann Depressionen behandeln, der kann Schizophrenie behandeln und so weiter, das ist seriös. Aber sobald ein Therapeut auch nur den Eindruck erweckt, er sei so ein Guru, ja, er könne das Glück herstellen, den Sinn des Lebens, kommen Sie zu mir, ich sag Ihnen, wo es lang geht, ja, das ist Manipulation von Patienten und das ist unseriös. Wissenschaft ist etwas sehr Wichtiges, sehr Nützliches und gerade dann ist sie seriös, wenn sie ihre Grenzen erkennt. Große Wissenschaftler sagen das ja natürlich auch. Wir haben eine begrenzte Kompetenz, ja. Aber es gibt dann immer Leute, die können natürlich damit auch öffentlich Aufsehen erregen, zum Beispiel so Hirnforscher, die behaupten, alles ist Neurotransmitteraktivität, ja. Und wenn die Leute das auch noch glauben, dann ist das natürlich rührend. Seriöse Wissenschaftler wissen, dass natürlich nicht alles Neurotransmitteraktivität ist, dass das eine nützliche Perspektive ist, die man auch erforschen kann. Aber das ist nicht alles.
Also, der Chirurg zum Beispiel, der kann hervorragend operieren. Der Ingenieur, der baut sehr gute Brücken, aber der will uns nicht die ganze Welt erklären. Ja. Ist das, kann man es so sagen?
Wenn man sagt, nur das ist die einzige Perspektive auf den Menschen, dann ist das so eine Ersatzreligion, eine Ideologie. Und die Hirnforscher, da gibt es seriös, ich war befreundet mit Detlef B. Link, ein berühmter Hirnforscher, der sehr differenziert darüber gedacht hat. Und der übrigens eine tolle Idee mal entwickelt hat. Es gibt eine bestimmte Region im Gehirn, da entstehen Glücksgefühle, ja. Und dann hat er gesagt, theoretisch könnte man da eine Leitung reinlegen und das könnte man dauernd reizen. Da hätten wir dauernd ein euphorisches Glücksgefühl. Man könnte sich auf die Intensivstation legen lassen und wäre ein Leben lang glücklich. Und jeder, dem ich das erzähle, sagt, schrecklich.
Ja, aber wo liegt der Haken?
Ja, alle Leute, wenn ich vor 500 Leute rede und sage, wer möchte das? Keiner, ja. Weil wir natürlich nicht glücklich werden wollen. Das ist ja Quatsch. Wir wollen diese Gefühle des Glücks, die gerade wenn wir aus einer unglücklichen Phase herauskommen und plötzlich für einen Moment unglaublich glücklich sind. Das ist Glück, ja. Und Glück ist nicht ein dauernder hirnphysiologischer Zustand. Das wäre einfach naiv. Von daher zeigt sich daran schon, wenn man eine bestimmte Forschungsrichtung verabsolutiert, dann wird sie zum Religionsersatz und zur Ideologie und ist auch keine seriöse Forschung mehr.
Die Psychologen, die tendieren oft dazu, ideologisch zu arbeiten. Sie sind selbst einer, sie behaupten, die Psychoanalyse sei eine solche falsche Welt, die sie in ihrem Buch beschreiben. Sigmund Freud zum Beispiel, der Begründer der Psychoanalyse, der hätte eigentlich höchst bescheidene wissenschaftliche Erfolge erreicht.
Also Sigmund Freud ist natürlich ein Mythos, ja, und Sigmund Freud hat eine große Bedeutung, historisch einfach, ja, weil er bestimmte psychologische Sichtweisen mal in diese ganze verklemmte Wiener Gesellschaft reingebracht hat. Das war ganz toll. Aber den jetzt sozusagen zum Guru, zum Heiland zu machen, das ist dann eher witzig. Und dann werden eben Texte von Freud, Totem und Tabu, habe ich mal gelesen, das kann man nur in der Fastenzeit lesen, ja, mit einer Literaturstelle, Herr Fraser, wird da über den Vatermord der Urrotte berichtet und irgendwann ist der Vater auch mal tot, ja, aber das dauert 400 Seiten, ja. Und das fand ich nicht so toll, aber es gibt Leute, die mit feuchten Augen dann über diese tollen Schriften reden. Das heißt, ich bin dafür, wenn wir über Wissenschaft reden, muss man auch kritisch reden können und muss man vor allem nicht quasi religiös reden. Und seriöse Psychoanalytiker sagen das übrigens auch.
Heißen das auch, Sie haben vorhin den Neurologen angesprochen, der Ihnen gesagt hat, man könnte eigentlich theoretisch dieses Glücksgefühl ständig aktivieren. Können diese Neurologen uns also auch nicht sagen, weshalb ein Kind Angst hat? Oder ein junger Mann zum Psychopathen wird? Oder können Sie das?
Nein, das können Sie natürlich alles nicht. Sie können nur sagen, dass es bestimmte Korrelate im Gehirn gibt, die dann, wenn Angst entsteht, wenn jemand sagt, ich habe Angst, dann sind bestimmte Hirnregionen aktiviert. Das können Sie sagen, ja. Und Sie können dann feststellen, dass das bei bestimmten Situationen häufiger passiert, bei bestimmten Situationen weniger häufig passiert. Was Angst wirklich ist, das ist etwas Existenzielles, ja. Martin Heidegger hat gesagt, das ist ein Grundexistenzial des Menschen. Wir Menschen sind ja die einzigen Tiere, in Anführungszeichen, die wissen, dass sie sterben. Ja. Und Angst kommt von Enge. Das heißt, das Bewusstsein des eigenen Todes, dass das sicher ist und dass jeder Tag unseres Lebens unwiederholbar ist, das ist übrigens auch was Positives, sodass man jeden Tag und jede Stunde, jede Minute zu schätzen weiß. Und Sinn dieses Buches Bluff, die Fälschung der Welt, ist ein bisschen, dass Menschen dieses existenzielle Leben intensiver leben können. Insofern ist das Buch, habe ich mal gesagt, lebensrettend, ja. Nicht im körperlichen Sinne, dass man sozusagen, was weiß ich, sein körperliches Leben rettet, aber was hat man davon, wenn man mit stabilem Blutdruck und guten Leberwerten sein Leben verplempert? Das heißt, meine Hoffnung ist, jemand, der dieses Buch gelesen hat, dass der anders lebt, wenigstens ein bisschen anders, bewusster, aufmerksamer auf sein eigenes Leben. Und jeder Zuhörer kann sich das selbst vorstellen, wenn ich jedem Zuhörer jetzt im Moment sagen könnte, wann er stirbt. Das genaue Datum seines Todes. Unverschiebbar klar. Dann bin ich sicher, dass er morgen schon anders leben wird. Man weiß, man stirbt in 2 Wochen, dann wird man in diesen 2 Wochen, jetzt muss ich langsamer reden, dann wird man in diesen 2 Wochen sicherlich nicht vor der Glotze abhängen, nicht wissenschaftliche Studien lesen, nicht zum Psychotherapeuten laufen.
Sondern
man wird sich mit guten Freunden treffen, mit Menschen, die einem existenziell wichtig sind, mit seinen Kindern nochmal reden. Man wird Musik hören, die einen ergreift. Man wird nochmal einen Sonnenuntergang sich anschauen. Man wird Orte aufsuchen, an denen man Berührendes erlebt hat. Man wird sich vielleicht mit Feinden versöhnen. Das heißt, man wird existenziell Wichtiges tun. Und das Buch versucht, Menschen zu ermutigen, das einfach schon vor der Sterbephase zu tun, damit man sein Leben nicht verplempert. Und wenn man Freunde bei Facebook mit echten Freunden verwechselt, dann hat man tatsächlich, läuft man tatsächlich Gefahr, sein Leben zu verpassen, sein echtes Leben.
Krank vom vielen Leben, das trifft ja auch auf Burnout-Patienten zu, könnte man sagen. Burnout gibt es nicht, sagen Sie. Da werden Ihnen jetzt ganz sicher Tausende von Menschen mit dieser bekannten Burnout-Diagnose Zynismus oder sowas vorwerfen, Herr Lütz.
Also um das sehr klar zu sagen, jemand, der sagt, ich habe einen Burnout und zu mir kommt und mit mir redet, der werde ich nie sagen, Burnout gibt es gar nicht, sondern dieser Mensch leidet schwer und das ist auch so. Aber Burnout ist eigentlich, wenn jemand kommt und sagt, ich habe einen Burnout, ist das eine Aufforderung, eine richtige Diagnose zu stellen. Das Problem bei Burnout ist, dass das eine diffuse, ein Syndrom ist von über 70 Symptomen. Und darunter laufen richtige Depressionen, die man auch behandeln muss, schwer psychisch Kranke. Und es laufen darunter Leute, die mal eine Befindlichkeitsstörung haben. Was weiß ich, konzentrationsgemindert sind, schlecht schlafen. Jeder Hörer kann mal irgendeinen Artikel über Burnout in der Zeitung lesen. Anschließend haben sie den Eindruck, oh, der versteht mich, der Autor. Das habe ich auch so ein bisschen, ja. Und das finde ich dann ein Problem. Und es gibt Menschen, die haben eine existenzielle Krise in ihrem Leben. Die sind zum Beispiel im Beruf überfordert. Die Peter-Prinzip, ja, sie sind so weit befördert worden, bis sie unfähig sind. Das gibt es ja, nicht? Also wenn ein Versicherungsvertreter hervorragende Kundenkontakte hat, sehr gute Verträge reinholt und dann wird er zur Belohnung zum Abteilungsleiter befördert, dann hat der keine Kundenkontakte mehr, da muss der Führungserfahrung zeigen.
Also Schuster bleibt bei deinen Leisten.
Ja, und das kann der vielleicht nicht, dann wird der ausgebildet in irgendwelchen Kursen und der wird ganz unglücklich. Das heißt, das Beste für den wäre, nicht in eine Burnout-Klinik jetzt zu gehen, sondern möglicherweise wieder ganz normaler Versicherungsvertreter zu werden. Und wenn sie einen ekligen Chef haben, ja, dann hat es auch keinen Zweck, die ganze Firma zu überdachen und eine Burnout-Klinik daraus zu machen. Da müssen Sie den Chef loswerden oder, wenn es nun gar nicht geht, müssen Sie selbst kündigen. Das heißt, man darf nicht meinen, mit der Psychologie, mit der Psychotherapie könne man das Glück produzieren und alle Probleme des Lebens lösen. Wir können nur psychische Störungen behandeln und heilen. Aber da muss man eben unterscheiden, was genau vorliegt.
Und wenn dann so ein Burnout-Patient zu Ihnen kommen würde und sagt, ja, ich arbeite 16 Stunden am Tag, dann würden Sie ihm auch nur zu raten, weniger zu arbeiten. Ist ja, das richtig? Und das könnte dann die Großmutter aus dem Berner Oberland
wissen. Genau, da gibt es immer diese selbsternannten Burnout-Experten, die dann mit wichtigem Ton genau das sagen, was Sie gerade gesagt haben. Nicht? Also ich würde mal ein bisschen langsamer treten und ab und zu würde ich mal eine Pause einnehmen und dann sagen, oh, das war aber klug, was der Mann gesagt hat. Da wäre ich ja nun gar nicht drauf gekommen. Ich war mal in einer Fernsehtalkshow, da war so ein Burnout-Experte. Das war ganz witzig, ein Deutscher. Der sah mich, dass ich in der Sendung war und hatte gleich die Panik. Der hatte mein Buch gelesen, Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Das ist so eine Einführung in die Psychiatrie, alle Diagnosen, alle Therapien, ein bisschen lustig. Und er sagte dann gleich, ich bin, Herr Lütz, dass Sie das nur wissen, ich bin gar kein Psychiater, Psychotherapeut, ich bin Allgemeinarzt und ich habe in der Schweiz eine Burnout-Privatklinik gegründet. Und da war ich irgendwie gut drauf und habe gesagt, gesunde Behandlung ist ja auch was Schönes, Herr Kollege. Und dann wusste er gleich schon, wo die Glocken hingen. Und dann sagte der in der Sendung, es gäbe 9 Millionen Burnout-Kranke in Deutschland. Die müssten alle zum Fachmann. Und wenn sie das nicht täten, dann könnten die eine Depression kriegen. Und die sei dann nicht mehr behandelbar, nur noch mit natürlichen Produkten. Und das war der Moment, wo mich die Redaktion am Stuhl anbinden musste. Denn da war wirklich alles falsch. Natürlich gibt es keine 9 Millionen Burnout-Kranke in Deutschland, weil nach der ICD-10 ist Burnout gar keine Krankheit. Ja? Also es gibt 0 Burnout-Kranke in Deutschland.
Also weil es nicht als Krankheit
nach der internationalen Klassifikation psychischer Störungen ist das als Krankheit nicht vorgesehen. Das ist eine Z-Kategorie, sowas endet wie Falschparken. Also in der ICD-10 jedenfalls. Weil es
das müssen Sie jetzt uns erklären, weshalb sowas ähnliches wie Falschparken?
Das ist eine Befindlichkeitsproblematik. Also wenn Sie Krach mit der Nachbarin haben, können Sie das unter einer Z-Kategorie klassifizieren in dieser internationalen Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation. Aber das ist keine Krankheit, weil es eben viel zu diffus ist. Das heißt, hier wird auch eine mangelnde Aufklärung betrieben und die Leute denken, wenn ich mal 4 Wochen vom schlimmen Chef weg bin und da Wassertreten in der Burnout-Klinik mache, da geht es mir anschließend besser, wenn ich wieder zu dem schrecklichen Chef komme. Das ist ein Irrtum. Da könnte man das alte Mütterchen aus dem Berner Oberland mal fragen.
Eigentlich ist ja alles, was Sie jetzt hier sagen, ist ja auch ein Plädoyer zurück zum gesunden Menschenverstand zu gehen. Also sich selbst sein, nicht wegen jedem kleinen Dings zum Coach, zum Therapeuten rennen, zum Psychiater rennen.
Weil es eben verunklart, wer jetzt unter diesen Burnout-Lauten wirklich krank ist, wer gar nicht eigentlich krank ist, sondern nur so ein bisschen Befindlichkeitsstörung hat und wer eine existenzielle Krise hat.
Manfred Lütz, Ihr Buch Bluff, die Fälschung der Welt, Sie beschreiben in diesem Buch, wie wir jetzt auch gehört haben, eindrücklich diese ganzen vielen falschen Welten, die uns umgeben. Eine davon ist eben auch die Psychotherapiewelt, die Psychowelt, wie Sie sie nennen. Jetzt, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, muss ich auch sagen, es bleibt mir trotzdem auch wenig übrig, das mich umgibt, das wirklich echt ist. Also jeder von uns lebt viel oder oft in diesen falschen Welten. Da muss ich Ihnen natürlich jetzt auch die Frage stellen, wo ist sie denn? Wo ist denn das echte Leben?
Ich glaube, das echte Leben ist für jeden Menschen anders. Und wenn man tatsächlich, wenn die Hörerinnen und Hörer sich überlegen, was würden sie tun, wenn sie in den nächsten, wenn sie in 2 Wochen sterben würden, glaube ich, wird jeder andere Dinge tun, aber das, was er dann tut, das ist das wirklich Wichtige. Und dieses Buch ermutigt eben, das schon vor der Sterbephase einfach mal zu probieren. Und das ist vielleicht mal eine halbe Stunde am Tag. Das ist vielleicht mal, sind 3 Stunden in der Woche. Aber es sind Zeiten, wo man wirklich so lebt, dass man sich sagen kann, das war in dieser Woche wirklich existenziell wichtig. Das waren nicht Routinen, das war nicht das Übliche, das war nicht einfach nur abgehängt vor der Glotze, sondern das war existenziell wichtig. Und das kann manchmal nur ein Blick, ein kurzer Blick eines Menschen sein. Aber das wichtig finden, darauf kommt es diesem Buch an.
Zum Beispiel Musik hören.
Zum Beispiel Musik hören. In der Musik kann man wirklich, glaube ich, sowas wie Ewigkeit erleben. Wir glauben ja als Christen nicht an das unendliche Leben, sondern an das ewige Leben, das die Zeit sprengt. Mein Freund, Kabarettist Jürgen Becker, der sagt immer, das unendliche Leben, das will ich nicht. Immer wieder morgens aufstehen, immer wieder frühstücken, furchtbar für immer. Und dann sage ich immer, Jürgen, das ewige Leben sprengt die Zeit. Und das kann man in diesem Leben schon erleben. Und ich glaube zum Beispiel, wenn man das Laudate Dominum aus den Vespere Solemnis de Confessore von Wolfgang Amadeus Mozart hört, dann erlebt man Ewigkeit, die Zeit sprengt. Dann kann man der Welt im Ganzen zustimmen. Und Heinrich Schipergis, der große Arzt und Philosoph aus Heidelberg, hat einmal gesagt, um gesund zu sein, muss man der Welt im Ganzen zustimmen.
Und dem gibt es jetzt eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Manfred Lütz hat auch schon seinen ersten Musikwunsch angesagt. Das ist das Laudate Dominum von Mozart. Und Sie haben es auch schon ein bisschen angetönt. Wir werden nachher auch noch intensiv über Religion und die Kirche zusammenreden. Und zu Papst Benedikt, den Sie persönlich kennen. Zuerst hören wir jetzt aber Musik. Laudate Dominum, Mozart, Dirigent Christopher Hogwood. Fokus auf SRF 3 mit Mozart Laudate Dominum. Für meinen Gast ein Beweis, dass es Ewigkeit gibt. Mein Gast ist der Psychiater, Arzt und Autor Manfred Lütz. Mal angenommen, ihr wüsstet genau den Zeitpunkt von eurem Tod. Würdet ihr dann am letzten Abend vom Leben Fernsehen schauen? Nein, sagt der Manfred Lütz. Er plädiert für das oder für mehr echtes Leben. Herr Lütz, jetzt sagen natürlich viele Kirchenkritiker, die Religion, das ist der allergrößte Bluff. Da wird uns das, eben das ewige Leben versprochen. Ein ganzes Imperium wurde aufgebaut auf nicht überprüfbaren Geschichten. Das ist die klassische falsche Welt.
Also ich würde, wenn ich von Religion rede, eher vom Laudate Dominum von Mozart ausgehen. Und ich glaube, wer das hört und wer davon ergriffen ist, der kann eine Ahnung davon bekommen, was ewiges Leben ist, und darüber geht ja Religion. Ich habe mal diskutiert mit Herbert Schnedelbach, Deutschlands bekanntester Atheist, ganz differenzierter Mann, der von sich selbst gesagt hat, er könne die Matthäus-Passion von Bach, vor allem den Text, nicht hören, ohne dass ihm die Tränen kämen und herausgehen müsse, aber er könne nun mal nicht glauben. Also der kommt aus so einer protestantischen Tradition, wo er sagt, ich habe die Gnade des Glaubens nicht. Das finde ich sehr eindrucksvoll. Und mir scheint wichtig zu sein, also für mich persönlich ist jedenfalls wichtig, Religion von diesen existenziellen Erfahrungen her zu sehen. Wenn man einen Menschen wirklich liebt, ich habe einen Freund gehabt, ich habe so eine Behindertengruppe gegründet, Behinderte, Nichtbehinderte, Jugendliche ohne Profis, gibt's heute noch, sehr dynamische Gruppe. Und da gab es einen nichtbehinderten Jugendlichen, der war 17 Jahre alt, ganz gescheiter Kerl, war nicht getauft, Eltern Lehrer, der sollte sich erst später entscheiden. Und mit dem habe ich diskutiert, ob es Gott gibt. Und ich konnte ihn nicht überzeugen. Und dann, und Jahre später ruft er mich plötzlich an und sagt, Manfred, ich brauche eine Bibel. Und da habe ich gesagt, brauchst du einen Psychiater, was ist denn los? Nein, ich brauche eine Bibel. Er hatte sich unsterblich in eine junge Frau verliebt und merkte, das ging irgendwie tiefer. Und deswegen wollte er die Bibel haben. Das heißt, ich glaube von diesen existenziellen Erfahrungen aus, Religion plausibel zu machen, das wäre für mich wichtig. Also das ist für mich, für meinen religiösen Zugang das Entscheidende. Und demgegenüber, und das ist übrigens beim ehemaligen Papst, Benedikt XVI., ganz sicherlich auch so, der ja sehr von Mozart herkommt, auch von der Musik herkommt.
Auf den kommen wir gleich noch.
Nie so viel Musik im Vatikan gegeben wie in dieser Zeit. Und vieles an diesem kirchlichen Firlefanz, den es da sonst gibt, das ist für mich auch eher nebensächlich. Mhm. Allerdings reden wir in der Öffentlichkeit meistens über Sex, Frauenpriestertum, Zölibat, also die üblichen Themen. Und das sind meistens Themen, die Journalisten ansprechen, zum Beispiel, die von der Kirche keine Ahnung haben, weil es der Bereich ist, wo man sagt, also da kann man jetzt noch was zu sagen. Sex, das kennt ja jeder. Und ich glaube, das verfehlt das Eigentliche der Religion.
Dann frage ich jetzt den gläubigen Psychiater Manfred Lütz, weshalb brauchen wir denn Religion, um glücklich und moralisch einwandfrei zu leben?
Also ich glaube, Religion, die wir brauchen, brauchen wir nicht. Also ich bin nicht religiös zu irgendeinem Zweck. Also entweder Gott existiert oder Gott existiert nicht. Ich habe mal ein Buch geschrieben, Gott, eine kleine Geschichte des Größten. Da habe ich alle Argumente für den lieben Gott so allgemeinverständlich mal versucht darzustellen. Habe das unseren Metzger lesen lassen. Ich lasse immer meine Bücher vom Metzger lesen, weil Metzger sind geerdete Leute, vernünftige Leute, aber geerdet. Und da kann man nichts mit Fremdworten anfangen. Und ich glaube, entweder existiert Gott oder er existiert nicht. Und wenn er nicht existiert, dann hat das auch Konsequenzen fürs Leben. Und wenn man Gott nur braucht, um sozusagen die bürgerliche Moral zu stabilisieren, dann ist das ein Missbrauch von Religion. Und das finde ich auch keine wirkliche Religion.
Aber das Problem ist ja auch, dass die verschiedenen Religionen zusammen seit ganz, ganz, ganz langer Zeit miteinander Probleme haben. Also zuerst war das Judentum, dann das Christentum, dann kam der Islam und seitdem gibt's Probleme.
Ja, das ist aber nicht ganz richtig gesehen. Das würde es ja so sehen, dass die Menschen alle Atheisten waren, dann kam die Religion und seitdem gab es Probleme. Nein, seit es die Menschheit gibt, haben die Menschen an Götter, an Gott geglaubt. Und der Monotheismus nachher, dass man nur an einen Gott glaubte, das war insofern ein Fortschritt zu unserem Menschenrechtsgedanken, als vorher es Stammesgötter gab, sodass jemand, der nicht dem Stamm angehörte, der hatte gar keine Menschenrechte, der konnte aufgegessen werden, der hatte keinerlei Rechte. Und der Monotheismus, dass es einen Gott gibt, der alle Menschen geschaffen hat, machte zum ersten Mal im Judentum natürlich auch den Gedanken plausibel, dass auch andere Menschen außerhalb des eigenen Volkes Menschenrechte hatten, und das gilt dann für die Christen und für die Muslime auch, dass es da immer Pathologien der Religion gegeben hat, wie der wie Benedikt der 16. immer gesagt hat, das ist richtig, und dass die Religion sich immer durch die Vernunft auch reinigen muss, und dass die Vernunft aber auch sich nicht absolut setzen muss. Das, glaube ich, ist ein wichtiges Anliegen des letzten Papstes gewesen, und ich glaube, dass damit auch der Kern der religiösen Debatten, auch der internationalen Debatten, getroffen ist.
Gewisse Atheisten, die sagen oder die behaupten halt eben, das Kind, das kommt ohne Religion auf die Welt, moralisch eigentlich schon einwandfrei, und wird dann im Laufe des Lebens von der Religion infiltriert. Die Menschen werden von der Religion quasi böse gemacht oder schlecht gemacht oder egoistisch oder was auch immer gemacht.
Ja, ja. Das, man muss nur mal sehen, also die großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts sind ja von Atheismen ausgegangen. Also der Kommunismus war nun keine religiöse Veranstaltung, der Nationalsozialismus war pseudoreligiös in einigem, hat auch christliches Gedankengut versucht mit aufzunehmen, aber zu pervertieren. Also das ist schon reine Polemik. Ich habe mit Dawkins, sollte ich eine Diskussion auf der Frankfurter Buchmesse haben, und dann habe ich sein Buch gelesen. Und ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich habe viele atheistische Freunde und diskutiere ehrlich gesagt mit atheistischen Freunden lieber als mit Christen.
Sind ja wahrscheinlich sehr viele Wissenschaftler drunter. Es ist ja so, also die große Mehrheit der Wissenschaftler ist nicht gläubig. Weshalb eigentlich?
Ja, da muss man allerdings mal genau gucken, wie diese Statistiken entstehen. Sie müssen immer ganz genau fragen, was die Leute glauben. Die Leute, ich habe im Osten Deutschlands in Fernsehsendungen gesessen, da haben die Straßenbefragung gemacht. Keiner hat eigentlich gesagt, ich bin Atheist, sondern die Leute haben gesagt, da ist irgendwas, ich weiß aber nicht genau, was.
Agnostiker dann also.
Agnostiker, so
mit Ahnung. Das wäre dann derjenige, der nicht weiß, ob es was gibt.
Ja, ich weiß ja auch nicht genau, dass es etwas gibt, sondern ich bin mir dessen gewiss, das ist eine gläubige Gewissheit, die mehr zu tun hat mit dem, wie ich gewiss bin, meine Frau zu lieben, ja, was etwas Existenzielles ist.
Aber
das
ist
ja nicht etwas ist, was ich sozusagen messen kann.
Aber es ist natürlich, also es ist eines der großen Mysterien des Manfred Lütz, des großen Aufklärers, des Psychiaters, des Arztes, dass er immer wieder als, nicht nur einfach als gläubig, sondern dass er als Verteidiger des Papstes, des Vatikans auftritt. Das tun sie. Sie sind auch päpstlicher Berater, sie treten sogar für das Zölibat ein. Da stehen sie jetzt wirklich als Psychiater ziemlich alleine da. Was können Sie denn im Jahr 2013 noch dem Zölibat, also dem Verzicht auf Sex, abgewinnen?
Also da stehe ich als Psychiater überhaupt nicht alleine da. Ich habe mit vielen Psychiatern Kontakt darüber und auch mit vielen Atheisten. Also ich habe letztlich mit Richard David Precht zum Beispiel gesprochen, den ich ganz gut kenne, der berühmte Philosoph, der ist Agnostiker, der ist nicht religiös, ja. Aber der sagt, er findet wichtig, dass die Kirche ihr Profil wahrt, einschließlich des Zölibats. Und Safranski, Agnostiker, berühmter Philosoph in Deutschland, Nietzsche-Spezialist, sagt, er findet es immer affig, diese Debatten über Zölibat. In allen Religionen hätte es immer sozusagen spirituelle Hochleistungsleute gegeben. Das gibt es im Buddhismus, im Islam, das gibt es im Christentum. Das sind erwachsene Leute, die sich dazu ja entscheiden, muss man auch mal sagen. Es wird manchmal so getan, als seien das alles Kleinkinder, die sozusagen im Kleinkindalter manipuliert werden und auf ein Zölibat getrimmt werden. Also da muss man
spürt einfach, manchmal, dass es nicht funktioniert,
manchmal
wenn man wieder vom Missbrauch und
Homosexualität. Ja, Missbrauch hat mit Zölibat nun wieder nichts zu tun, das sind auch so Gerüchte. Der berühmteste deutsche, eben auch nicht-christliche Gutachter, Kröber aus Berlin, Hans-Ludwig Kröber, der hat gesagt, man wird eher vom Küssen schwanger als vom Zölibat pädophil. Das sind alles, ist so Unsinn, wo man dann die Dinge dann vermischt. Ich habe selbst einen Kongress im Vatikan über Missbrauch mal organisiert. Da war international von allen Forschern, und keiner von denen war katholisch, klar, Missbrauch hat mit Zölibat gar nichts zu tun. Es hat zu tun mit Institutionen, die mit jungen Leuten zu tun haben und wo man dann tatsächlich auch Strukturen aufdecken muss, wo Dinge zugedeckt werden. Das ist schon ganz richtig. Aber mit dem Zölibat hat es nichts zu tun. Und dann, das muss man auch mal klar sagen.
Also da muss die Kirche auch gar nichts verändern jetzt mit einem
das
neuen
Papst. Überhaupt, nein. Ja, das sind immer so diese Klischees, ja. Also jemand, der gegen den Zölibat ist, ist total progressiv und modern. Und jemand, der für den Zölibat ist oder den verteidigt, das ist ein verspießter alter Typ. Das ist aber nicht wahr. Also ich habe mit vielen jungen Leuten zu tun, die finden zölibatäre Priester durchaus beeindruckende Gestalten. Also das ist ja ein Lebensbekenntnis, nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das sind nicht nur Funktionäre einer Ideologie, ja, die ein Auto haben, ein Haus haben, Hund haben und dann eben auch noch Pfarrer sind, sondern die versuchen, aus dieser spirituellen Mitte herauszuleben, das tun natürlich evangelische Pastoren auch, das will ich auch mal sagen, ich bin mit vielen evangelischen Pastoren auch befreundet, aber der Zölibat ist etwas, Mahatma Gandhi hat selbst ein Zölibatsgelübde abgelegt und hat gesagt, ein Volk, das solche Leute nicht hat, ist ein armes Volk. Das heißt, diese Radikalität auch einer religiösen Entscheidung, das ist etwas, was Menschen auch berührt und beeindruckt. Und einfach zu sagen, alle Pfarrer heiraten und dann ist alle Pfarrer heiraten und dann ist irgendwie die katholische Welt gelöst, das können sie auch den Frauen gar nicht unbedingt zumuten, ja, wenn die jetzt plötzlich alle über die Frauen herfallen. Also jetzt mal scherzhaft gesagt.
Die ganzen Pfarrer.
Das heißt, die Lösungsvorschläge gehen am entscheidenden Problem vorbei. Das entscheidende Problem ist, evangelisch, katholisch und anderweitig, die Leute glauben nicht mehr an Gott. Und die Leute glauben auch nicht mehr, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Die halten das für irgendeinen Typen, der vor 2000 Jahren mal vorbildlich gelebt hat.
Aber gerade Ihr Freund, also Sie kennen ihn wirklich persönlich gut, Herrn Ratzinger, haben Sie mir vor der Sendung gesagt.
Also
er
ist kein Freund von mir. Nein, also soweit.
Ja, aber Sie verteidigen ihn auch immer wieder. Er sagt ja zum Beispiel, die Leute, die nicht an Gott glauben, die Zweifler zum Beispiel, die seien ihm lieber als diese routinierten Gläubigen, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, aber gar nichts dabei denken.
Ja, und das und deswegen glaube ich, dass dieser Papst eben ein sehr moderner Papst gewesen ist. Die Leute versuchen immer, den in so eine konservative Ecke zu stellen. Zum Beispiel Hans Küng hat immer größte Probleme mit Habermas gehabt. Ja?
Der berühmte Schweizer Theologe und Papst, ehemaliger Papstfreund und jetzt großer Kritiker.
Der Antipapst sozusagen. Der wird jedes Mal zitiert, wenn irgendein Papst stirbt, wird bei uns immer Hans Küng sofort zitiert. Der ist im Grunde noch mit seinem ganzen Denken sehr stark im 19. Jahrhundert verhaftet. Unfehlbarkeitsdogma, das ist für den noch immer noch ein Thema. Ja? Ich habe mich im Theologiestudium mit seinem Buch Existiert Gott beschäftigt. Da kommt dann auch das Unfehlbarkeitsdogma vor, das mit dem Thema eigentlich nichts zu tun hat. Während Benedikt der 16. jemand war, der als Papst, so häufig wie noch kein Papst vor ihm gesagt hat, ich bin nicht unfehlbar. Ja, kritisiert mich bei diesen drei Jesusbüchern zum Beispiel. Und eigentlich in seiner liebenswürdigen Art versucht hat, gerade mit Atheisten, wie Sie das gerade zitiert haben, mit Agnostikern ins Gespräch zu kommen und nicht mit kirchlichen Routiniers, die einfach denen sozusagen unter den Händen und unter der Routine vielleicht auch der Glaube zum Teil verloren gegangen ist.
Aber was die meisten halt nicht verstehen, ist, dass der Papst ja eigentlich als Regierungschef, als Gesetzgeber, als Richter, eigentlich hätte er über Nacht quasi Reformen einführen können. Er könnte die Homosexualität anerkennen, er könnte, wenn er wollte, könnte Kondome gestatten, er könnte, auch wenn das sie nicht unbedingt für nötig befinden, das Zölibat abschaffen. Und er hätte eigentlich überall nur Zuspruch. Wieso macht er denn genau das Gegenteil? Wieso inspiriert er sich an der Kirche des Mittelalters immer wieder?
Ich glaube, was Sie da gerade entwickeln, ist eine totalitäre Vorstellung des Papsttums. Also Sie, das ist Papismus. Also Sie betreiben alles, was Sie jetzt gerade gesagt haben, kann der Papst überhaupt nicht. Glauben Sie ernsthaft, dass 1 Milliarde Katholiken sich, weil ein alter Mann in Rom sagt, also zurück, Marsch, wir machen jetzt alles anders, dass 1 Milliarde Katholiken sagen, ja gut, der Papst hat es jetzt gesagt.
Was wäre denn passiert, wenn er jetzt gesagt
hätte, Homosexualität, das gibt es. Ja, Homosexualität gibt es, sagt er ja natürlich auch. Aber es wäre das passiert, ja, was in der Anglikanischen... Homosexualität ist noch nie eine Sünde gewesen.
Aber eine Krankheit.
Nein, ist auch keine... eins am anderen jetzt. Ich kann nicht alles gleichzeitig, jetzt gesagt. Also was Sie jetzt gerade gesagt haben, war alles falsch. Die katholische Kirche sagt, ich war auf dem Christopher Streets Day in Köln. Da habe ich die katholische Position zur Homosexualität nochmal klar gemacht. Und das ging sehr gut mit den Homosexuellen, weil die interessiert waren.
Ich sage ja nicht, dass Sie es sagen.
Moment, aber nein, die Kirche. Nein, Moment. Die katholische Kirche hat noch nie gesagt, es sei eine Krankheit. Die Psychoanalyse hat das gesagt. Noch bis vor 15 Jahren konnten Homosexuelle keine Psychoanalytiker werden. Die Kirche hat nicht gesagt, Homosexualität ist eine Sünde. All das stimmt.
Ja, da muss man nicht mehr die Frage stellen, wer ist denn die Kirche? Es gibt rechtskatholische Kreise, die sagen, Homosexualität ist eine Sünde. Es gibt rechtskatholische Kreise, die sagen, Abtreibung ist Mord.
Dann müssen die vielleicht mal lesen und schreiben können, dann müssen die den Katechismus mal lesen. Mhm. Aber nochmal, ich habe ja auf Ihre Frage noch gar nicht antworten können, weil gleich die Homosexualität wieder dazwischen kam. Also die anglikanische Kirche hat genau das erlebt, was Sie gerade vorgeschlagen haben. Die anglikanische Kirche hat versucht, zum Beispiel Frauen zu Priestern zu weihen, zu Bischöfen zu weihen. Das hat zur Spaltung der Kirche geführt. Der afrikanische Teil der anglikanischen Kirche ist inzwischen gespalten weitgehend von der anglikanischen Kirche in England. Und die anglikanische Kirche in England existiert fast nicht mehr. Das heißt, die Vorstellung, es könnte ein Papst durch Anordnung, durch ein Dogma, der wacht morgens auf und sagt, ich tue jetzt jetzt alles, ich rufe mal in Tübingen an, frag mal Hans Küng, ob er mir mal gerade ein Dogma machen kann.
Oder Herrn Lütz.
Und, oder Herrn Lütz oder vielleicht Sie. Und dann ändert der die ganze Kirche revolutionär. Das, glaube ich, ist eine papistische Vorstellung, die Konservative manchmal haben, die auch Progressive merkwürdigerweise haben. Ich glaube schon, dass die Kirche sich ändern muss und ändern kann. Und dass es viele wichtige Bereiche gibt, zum Beispiel im Bereich der Sexualmoral, müssen viele Dinge nochmal geklärt werden. Was Sie jetzt gerade zum Beispiel geschildert haben, dass es vielleicht irgendwelche konservative Katholiken gibt, die denken, Homosexualität sei in sich eine Sünde. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, ja. Aber es gibt solche Leute, da haben Sie ja recht. Und ich finde, das muss man nochmal aufklären.
Was soll denn der neue Papst jetzt tun?
Also ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass er eine Antwort nochmal geben kann auf die Glaubenskrise, die es in westlichen Gegenden gibt. Was sehr wichtig sein wird, ist der Friede zwischen den Weltreligionen. Das ist ein Thema, das ganz entscheidend sein wird und das für alle Menschen natürlich wichtig ist. Der neue Papst muss sehen, wo es tatsächlich geistliche Aufbrüche gibt und die zu fördern. Er muss wohl auch, das ist das, was im Moment auch die Öffentlichkeit sehr diskutiert, bei uns in der Schweiz wahrscheinlich auch, er muss die Kurie reformieren. Das ist klar.
Können Sie uns noch über die Kurie reformieren?
Die Kurie ist der Vatikan, also die verschiedenen Behörden, die es da in Rom gibt. Das sind zum Teil etwas wenig geschmeidig laufende, uralte Apparate.
Und sagen Sie denn das auch? Sie sind ja vatikanische Berater.
Also als ich zum ersten Mal da beim Päpstin-Leinrad war, da hatten wir 3 Tage Tagung, da wurden wir von morgens bis abends berieselt mit irgendwelchen Vorträgen, da konnten wir wieder fahren. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das hier? Ich meine, das kann ich ja auch ablesen. Ja, brauche ja nicht so. Und ich habe in der Kirche immer meine Position, dass ich im Vatikan sehr kritisch rede über solche Dinge. Wir machen das inzwischen sehr, sehr viel besser. Wir haben Diskussionen, es kommen mal die Kollegen aus China, die mal erzählen, was in China los ist. Die Ägypter, die erzählen, was es bedeutet, Christ zu sein in Ägypten heutzutage. Das ist lebensgefährlich zum Teil, ja. Da sind unsere Salongespräche hier was ganz anderes. Das heißt, es gibt da sehr viel Bewegung, sehr viel Dynamik. Und Sie haben ja mich am Anfang ja so vorgestellt, ich verteidige den Papst und so, der braucht sich ja gar nicht von mir verteidigen zu lassen. Aber eine Mentalität, die ich schon habe, ist, wenn alle Leute auf irgendjemanden draufhauen, das war bei mir in der Schule schon so, dann haue ich nicht mit.
Es sind ja nicht alle, es ist vor allem in Westeuropa also
wenn Sie
in Afrika hat ja die Kirche zulaufen.
Ich lebe
nur mal
in Westeuropa und ich habe das so erlebt im Religionsunterricht, ja. Dass der Religionslehrer dauernd auf den Papst schimpft so und so. Und ich war gerade in der Pubertät und das, womit man den richtig aufregen konnte, war den Papst zu verteidigen. Ja? Und das habe ich natürlich mit Freude getan in dieser Zeit. Und auch später fand ich wichtig, wenn alle Leute auf die katholische Kirche einhauen, dass ich zumindest mich dann auch in eine Talkshow setze und versuche, den katholischen Standpunkt verständlich zu machen. Dann kann man ja auch dagegen sein. Aber mit diesen dämlichen Klischees immer zu kommen, das finde ich zum Teil auch geistlos und nicht wirklich hilfreich.
Und es sind eben auch nicht alle, es sind zum Beispiel 44% der Amerikaner, die daran glauben, dass Jesus in den nächsten 50 Jahren zurückkommt auf die Erde. Also es ist ja nicht so, dass in Amerika das ähnlich ist, dass die Kirchen sich so lehren wie
in Amerika ist ganz anders.
In der Schweiz oder in Deutschland.
Also ja. In Amerika liegt es offensichtlich daran, dass das amerikanische Christentum sich ja nicht gegen eine Obrigkeit entwickelt hat, sondern sich sehr frei entwickelt hat. Und ich glaube, deswegen hat sich das auch stabilisiert. Wir haben in Europa leider eher Kirche als Obrigkeit erlebt. Und da gibt es natürlich seit 200 Jahren spätestens Rebellion gegen so eine Obrigkeit.
Welches ist aus Ihrer Sicht, ganz kurz, die dringendste Reform, die der Vatikan jetzt einführen muss, der neue Papst?
Also ich fände zum Beispiel einen Papst auch ganz toll, der schweigt.
Aber der Ratzinger hat ja oft geschwiegen.
Ja, und ich glaube, das ging ja auch schon in diese Richtung. Ich habe mit Ratzinger mal darüber gesprochen, man kann das Unfehlbarkeitsdogma auch als liberales Dogma lesen. Das Unfehlbarkeitsdogma von 1870 heißt, ist nur einmal angewandt worden, 1950. Aber es gilt für uns Katholiken jeden Tag, nämlich als Unfehlbarkeitsverbot. Es heißt de facto, 1 Milliarde Katholiken ist es verboten, unfehlbar zu sein und dem Papst meistens auch. Ja, das heißt, niemand darf erzählen als Katholik, ich weiß jetzt alleine die Wahrheit. Und von daher ist das Papstamt selbst dann, wäre das Papstamt selbst dann hilfreich für die Einheit in Vielfalt der Kirche, wenn der Papst gar nichts tun würde.
Manfred Lütz, Sie sind Arzt, Sie sind Psychiater, Sie sind Theologe und wenn man Sie jetzt so hört, das hat ja auch immer etwas von einer Predigt ein bisschen, was Sie, wenn Sie dann so richtig loslegen, weshalb sind Sie nicht Priester geworden?
Weiß ich nicht, ich habe irgendwie die Berufung nicht gehabt und ich fand meine Frau zu nett.
Aber die Kirche, die könnte Rhetoriker von ihrem Schlage gut gebrauchen. Sind Sie mit mir einig?
Ja, nee, was heißt das denn? Das ist ja wieder ein völlig falsches Verständnis. Hören Sie mal, ich bin getauft und gefirmt. Warum soll denn die Kirche immer Pfarrer und Bischöfe sein? Ja, warum müssen wir, also hier haben wir doch viel mehr Leute, die uns zuhören, als auf der Kanzel, hören
da
Sie mal.
Haben Sie recht.
Und wir haben als, oder nicht.
Ich und weiß was, das nicht, was natürlich, das Sie haben viel mehr Humor als die meisten, sagen wir mal, in Anführungs- und Schlusszeichen, frommen Menschen, oder? Also das ist ja auch so ein, etwas, das auffällt, dass humorvolle Menschen in der Region einfach
also
selten
ich weiß,
sind.
Also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen hier ist. Also jedenfalls bei uns im Rheinland ist der ganze Humor eine katholische Erfindung. Chesterton hat mal gesagt, Humor und Religion haben sehr viel miteinander zu tun. Denn nur wenn man ein bisschen Abstand gewinnen kann von den Dingen, kann man sie auch lustig finden. Und Religion führt auch dazu, dass man ein bisschen Abstand vom täglichen Alltag hat.
Sie sind ja auch noch Kabarettist.
Ja, mit Freude.
Hobby-Kabarettist oder nö, betreiben Sie das richtig ernsthaft?
Ich trete ganz ernsthaft auf Kabarettbühne, auf der bekanntesten Kabarettbühne in Köln auf, in Bonn. Und also ich habe das zum ersten Mal gemacht, als ich dieses Buch geschrieben habe, Irre, wir behandeln die Falschen, unsere Probleme sind die Normalen. Da wollte ich eine breitere Öffentlichkeit mal so bestsellermäßig erreichen, dass man die mal informiert, was sind Diagnosen, Therapien und unterhaltsam, lustig. Und das in 2 Stunden auf dem Kabarett, auf der Kabarettbühne darzustellen. Ich sage den Leuten auch immer, sie haben anschließend Facharztreife, ja? 2 Stunden, alle Diagnosen, alle Therapien und unterhaltsam. Die glauben mir das natürlich nicht, aber das kann man, ja? In 2 Stunden müssen sie mal kommen. Kann man die ganze Psychiatrie erklären. Und das finde ich spannend. Und ich finde, wenn die Leute lachen, sind sie auch bereit, mal vielleicht ihre Meinung zu ändern.
Wir könnten jetzt noch einen Musiktitel hören, aber dann wäre es der letzte. Sie haben den Georg Kreisler mitgenommen, das wäre dann eher der kabarettistische Aspekt. Und dann haben wir noch die Beatles mit All You Need Is Love. Aber ich schlage vor, dass wir jetzt noch die letzten Minuten weitersprechen und dann halt einfach einen Musiktitel weglassen.
Aber dann bitte den Kreisler.
Dann heben wir uns auf zum Schluss. Wir haben davon gesprochen, dass wir uns vor lauter verschiedenen Parallelwelten, in die wir uns immer wieder begeben, die Medienwelt, die Psychowelt und so weiter, dass wir das echte Leben verpassen. Jetzt nehme ich mich schon noch Wunder von Ihnen, Herr Lütze. Sie sind Chefarzt, Sie schreiben Bücher, Sie halten im gesamten deutschen Sprachraum ständig Vorträge. Sie sind heute Morgen von Köln nach Zürich geflogen, fliegen morgen, glaube ich, zurück nach Wien.
Nach Leipzig.
Wie schaffen Sie es denn selbst, dass Sie das echte Leben nicht verpassen?
Da ich jetzt eine sehr liebe Frau habe und sehr liebe Kinder habe und dass ich versuche aufmerksam zu sein auf wichtige Erlebnisse in meinem Leben. Und das geht natürlich in meinem Krankenhaus nur so, dass ich da auch gute Vertreter habe, wenn ich mal nicht da bin. Und dass ich auch nicht jeden Vortrag annehme, sondern mir das schon ein bisschen aussuche. Und die Bücher schreibe ich wirklich nicht in dem Sinne, es gibt ja so Verlage, die sagen, sie müssen jetzt wieder ein neues Buch schreiben. Das finde ich immer Quatsch. Ich schreibe Bücher nur dann, wenn ich ein Anliegen habe. Und wenn ich den Eindruck habe, ich schreibe da etwas, womit ich Menschen helfen kann. Also dieses Buch Bluff, die Fälschung der Welt, glaube ich, das kann jedem Menschen wirklich helfen, intensiver und wirklicher zu leben und sein Leben nicht zu verpassen, dass man nicht nachher auf dem Sterbebett liegt und sagt, ich habe mein Leben eigentlich verplempert und auf dem Grabstein steht, er lebte still und unscheinbar, er starb, weil es so üblich war, ne? Also wenn man nur in Routinen gelebt hat. Und das engagiert mich dann auch so, Sie haben eben gesagt, ich rede sehr engagiert, also ich hoffe nicht sehr predigtartig, aber engagiert.
Woher kommt das große Mitteilungsbedürfnis des
Das ist rheinisch, also das ist genetisch, der Rheinländer hat ein großes Mitteilungsbedürfnis, wir haben zum Ausgleich die Westfalen neben uns, die sagen so gut wie nichts. Und das ist dann so ein gewisser Ausgleich. Man sagt auch, der Westfale hält, was der Rheinländer verspricht.
Und trotzdem, der Ausweg aus diesen ganzen Parallelwelten, der ist mir immer noch nicht ganz klar. Und wie Sie das machen, also wenn ich Ihre Biografie anschaue, ja. Sie haben, was haben Sie alles studiert?
Ich habe Medizin, Philosophie und katholische Theologie studiert und zwar einfach deswegen, weil das Medizinstudium so langweilig war. Ja? Also nur Laborwerte auswendig lernen, das war einfach langweilig. Und es hatte auch einen Vorteil, ich konnte besser ausschlafen dadurch. Weil in Medizin hatten wir morgens um 7 hatten wir so eine Histologie-Praktikum und ich bin morgens nicht so besonders gut, also im Frühaufstehen. Und dann hat der Professor sofort verstanden, weil ich Philosophie und Theologie studiert habe, dass ich da nicht kommen musste. Ich habe da eine Prüfung gemacht später. Und wir hatten um 7 Uhr aber auch Hebräisch in Theologie. Ja? Und das musste ich dann morgens auch nicht machen, sodass ich ausschlafen konnte, wegen der Studienkombination. Das hat auch Vorteile.
Das hat auch Vorteile. Wenn Sie dann abends aus der Klinik kommen, spät abends und nach Hause kommen, wann wissen Sie oder wissen Sie dann überhaupt, ob Sie die richtigen behandelt haben?
Ja, wenn ich da manchmal die Tagesschau gucke und sehe Kriegshetzer, Wirtschaftskriminelle, rücksichtslose Egomanen, dann kommt man schon mal auf den Gedanken, möglicherweise behandeln wir die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Denn meine Patienten sind nette Leute, sensible Leute und Sinn dieses Buches war ja, ich hatte einen Vortrag über dieses Buch, habe ich zum ersten Mal gehalten, beim Küchenpersonal in unserer Klinik, weil ich mir dachte, wer im Irrenhaus sozusagen in der Küche arbeitet und das alles nicht studiert hat, der kommt da mit einem hohen Adrenalinspiegel an und denkt sich, um Gottes Willen, die sind alle gefährlich und was weiß ich was. Und dabei sind die viel netter als wir Normopathen. Und denen das mal zu erklären, das war Sinn dieser Sache. Und da ist dann dieses Buch daraus hervorgegangen.
Und dann, wenn Sie nach Hause kommen, zu Ihrer Frau, zu Ihrer lieben Frau, wie Sie vorhin gesagt haben, was sind Sie dann mehr, der Seelsorger oder der Psychiater?
Dann hänge ich ab und zu vor der Glotze ab, sage ich Ihnen jetzt mal. Dann lebe ich manchmal in künstlichen Welten und ich finde das wahnsinnig gut dann.
Das war der Fokus mit dem Manfred Lütz, Psychiater, Theologe, Buchautor. Sein jüngster Bestseller heisst, man sagt jetzt da nochmal, Bluff, die Fälschung der Welt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Feedback zu unserer Sendung habt, dann schreibt ihr ein Mail focus@srf3.ch. Manfred Lütz, vielen Dank, dass Sie hier so engagiert aufgetreten sind bei uns. Jetzt hören wir noch den letzten Musiktitel, welchen Sie uns mitgebracht haben. Welcher ist das?
Georg Kreisler, der Triangelspieler.
Weiter einen schönen Montagabend wünscht der Dominik Tiller.
Wenn Sie einmal in die Oper gehen und sich das Orchester dort besehen, vielleicht sehen Sie im fernsten Eck so zwischen Tür und Angel einen Mann, der spielt ein Instrument genannt Triangel. Wenn Sie diesen Mann betrachten, denken Sie an mich, denn der Triangelspieler, der bin ich. Ja, da sitz ich mitten im Orchester drin und halte bereit mein Triangel. Und endlich zeigt der Dirigent auf mich hin und dann steh ich auf und mach. Ich komm erst auf Seite 89 dran, ja, an Zeit hab ich keinen Mangel. Ich könnt ja was lesen, doch da schaut er mich an und schon steh ich auf und mach. Die Opern kenn ich von hinten nach vorn, auch den Wozzeck, auch den Rienzi. Die Partituren kenn ich von Bratsche bis Horn und die ganzen schweren Kadenzi. Meistens werd ich schläfrig von all dem Getös, besonders bei Richard Strauss. Doch schlafen geht nicht, der Dirigent wär ja bös, er braucht mich ja wegen dem. Ach, wär doch die Oper schon aus. Es ist schwer zu glauben, doch einst war ich jung und studierte an der Akademie. Ich spielte Klavier mit Elan und Schwung, meine Technik erregte Begeisterung und man nannte mich ein Genie. Ich spielte Karneval und die Sylphiden, die Rhapsodien und die Pathetik. Ich lernte Czernys und Chopins Etüden und ich war jung und liebte die Musik. Und eines Tages sah ich mit viel Vergnügen neben den gesamten Werken Glucks im Musikgeschäft auch ein Triangel liegen. Da lachte ich und kaufte es als Jux. Und da sitz ich mitten im Orchester drin, im Schatten der großen Trommeln. Gleich kommt mein Einsatz, ich schau gar nicht hin, ich steh nur auf und mach. Die Chinellen machen einen Riesenkrach, ich wär lieber bei den Schrammeln. Doch jetzt wird es leiser und ich mach noch einmal. Die Violinen weinen jetzt, die Celli und Bässe ergrimmen, die Flöten jubeln, das Glockenspiel lacht. Ein Triangel kann man nicht einmal stimmen. Man wird so nervös und der Hocker ist hart und nie bekomm ich Applaus. So sitz ich halt da und wart, bis ich aufstehen darf und mach. Und dann ist die Oper aus.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.